Inklusive Achtsamkeit, der Podcast zu den Themen Achtsamkeit und Inklusion. Mit mir, Mechthild Kreuser.
Hallo, herzlich willkommen zur Folge 60 von Inklusive Achtsamkeit, der Podcast. Es fühlt sich so an, als ob ich was sagen müsste, weil jetzt so eine neue Zahl da vorne steht, die 6. Was einfach bedeutet, dass wir schon so viele Gespräche hier geführt haben, so viele tolle Themen auch besprochen haben und viele spannende Geschichten gehört haben. Und die 6 ist auch in meiner Lieblingszahl. Deswegen, vielleicht ist es auch deswegen für mich was Besonderes, nochmal die 6 jetzt hier vor den Folgen zu haben für die nächsten Gespräche und Interviews und Themen, über die ich im Podcast dann immer gerne spreche. Aber ich möchte jetzt auch nicht zu viel weiter vor dem Interview reden. Ihr habt ja gesehen, beim Draufklicken hast du gesehen, dass es heute ein Interview ist mit Jana C. Stark. Und wir sprechen auch über ihre psychischen Erkrankungen und verschiedene Themen, die auch ernsthafter sind. Das heißt, da guck immer gerne, was für dich möglich ist und angenehm ist, ob du die Folge heute hören kannst. Und sonst finde ich es spannend, weil wir in dieser Folge auch über andere Möglichkeiten sprechen, Achtsamkeit zu praktizieren, die vielleicht über Yoga und Meditation hinausgehen mit Qigong, was Jana ja unterrichtet und auch selber praktiziert. Also vielleicht ist das auch für dich spannend, nochmal andere Möglichkeiten zu finden, wie du Achtsamkeit in dein Leben bringen kannst. Und so oder so freue ich mich immer von dir zu hören. Also so oder so meine ich, wenn du was Neues vielleicht für dich erfährst, freue ich mich, wenn du das mit mir teilst. Oder auch so, wenn du irgendwas anderes hast, was du mit uns teilen möchtest, kannst du das gerne machen. Die Infos sind alle in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören der Folge und dem Gespräch mit Jana. Hallo liebe Jana, schön, dass du heute im Podcast zu Gast bist und dir die Zeit für uns nimmst, für das Gespräch mit mir. Und wir fangen ja immer so an, dass du dich in deinen eigenen Worten ein bisschen vorstellen kannst, wer du bist und was du so machst.
Ja, hallo Mechthild, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Ja, mein Name ist Jana. Ich bin Ende 50, von der Ausbildung her ursprünglich mal Tierärztin, war 25 Jahre im veterinärpharmazeutischen Marketing und bin 2019 aufgrund meiner eigenen psychischen Herausforderungen aus meinem Ursprungsberuf ausgeschieden. Nicht freiwillig, aber es war einfach nicht mehr mit der Tätigkeit als Tierärztin vereinbar, auch wenn es im pharmazeutischen Marketing war. Das hat einfach nicht mehr funktioniert. Und seitdem bin ich im Bereich mentale Gesundheit, psychische Gesundheit unterwegs, Achtsamkeit. Ich habe eine bipolare Störung. Für diejenigen, die das nicht kennen, das ist auf der einen Seite eine Depression. Das sind die niedergeschlagenen Phasen, die antriebslosen Phasen, in denen ich mich wertlos fühle. Und dann gibt es auf der anderen Seite auch die Phasen, in denen ich mich gut und manchmal auch zu gut fühle. Das heißt, für mein Umfeld wird es anstrengend, dann bin ich selber von mir überzeugt. Mein Selbstwert ist durchaus gut. Manchmal überschätze ich mich aber auch. Ich rede grundsätzlich gerne, aber dann rede ich noch mehr und noch viel, sodass es wirklich fürs Umfeld manchmal auch zu viel wird. Und das sind dann die hypomanischen oder manischen Phasen. Also es ist ziemlich bunt. Ich leide vor allem unter den depressiven Phasen. Da komme ich gar nicht mehr raus. Das sieht auch kein Mensch in der Regel, weil ich mich dann wirklich komplett zurückziehe, wirklich komplett in den sozialen Zurückzug gehe. Was ganz spannend ist, was ich jetzt in den letzten Jahren beobachtet habe, wenn ich irgendwelche Aufgaben habe, wo ich für jemand anderen tätig bin, jemand anderem was Gutes tun kann, dann funktioniert das fast immer, eigentlich immer. Also gerade wenn ich auch beruflich unterwegs bin, dann liefere ich vielleicht nicht 150% ab, was ich sonst vielleicht könnte, sondern nur 80-100%. Aber von außen, sieht es keiner, merkt es keiner. Nur die Menschen, die mich wirklich sehr, sehr gut kennen, denen fällt das vielleicht dann auf, dass ich nicht so viel rede.
Ja, das war ja schon einiges über auch deine Krankheit. Und da würde mich natürlich dann auch interessieren, wie das so auch für dich der Prozess da war, das auch zu merken und zu bemerken.
Ja, das ist ja, es gibt ja Untersuchungen, die sagen, so 5 bis 7 bis 10 Jahre dauert es, bis man eine Diagnose bekommt bei psychischen Erkrankungen. Bei mir waren die ersten klinischen Symptome, also da, wo es nach außen sichtbar wird, die sind schon 2012 aufgetreten, also vor mehr als 10 Jahren. Und das wurde zunächst mal als sogenannte unipolare Depression diagnostiziert. Das heißt also, die Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit, wenn das Leben nur noch grau ist. Eine gute Freundin von mir hat das beobachtet, hat mich zum Arzt, zum Psychiater geschickt und der hat mir dann Medikamente verschrieben. Die haben so ein bisschen schon geholfen. Angst- und Panikattacken, die ich vorher hatte, die waren weniger da. Aber ich bin in der gleichen Situation geblieben, in der ich vorher war. Und die Belastungen haben nicht nachgelassen. Und so kam es dann 2013, 2014 oder 2013 zum ersten kleinen Zusammenbruch, würde ich sagen. Und ich bin in eine psychosomatische Reha gekommen, was sehr hilfreich für mich war. Im Nachhinein habe ich das so als Trainingslager fürs richtige Leben tituliert, weil es mir wirklich geholfen hat, auch mich selber kennenzulernen und bestimmte Dinge einfach mal auszuprobieren, bestimmte Verhaltensweisen mal Nein zu sagen oder auch doch mal Ja zu sagen, wenn man Nein meint. Verschiedenste Dinge sozusagen in der Kommunikation. Die Mitpatienten waren da eigentlich so das Wichtigste, als der Chefarzt was ganz am Anfang gesagt hat, als wir in die Klinik kamen, habe ich gedacht, naja, das glaube ich nicht. Aber er hatte recht, 80% machen die Patienten miteinander und 20% macht das therapeutische Personal. Dann kam ich ganz gut und gestärkt zurück, bin aber immer noch an derselben Stelle geblieben, am selben Arbeitsplatz. Und mit dem Chef, den ich damals hatte, stimmte die Chemie einfach nicht. Wir kamen nicht miteinander klar. Er hatte ganz unterschiedliche, ganz andere Auffassungen von meinem Job. Ich hatte, als er mein Chef wurde, meinen Job schon 5 Jahre sehr erfolgreich gemacht. Und ja, er wollte aber, dass ich weniger Marketing mache, sondern mehr im tierärztlichen Bereich tätig bin. Und das war meiner Meinung nach nicht notwendig und ich konnte es auch nicht so gut. Und dann kam es letztendlich so, wie es kommen musste. 2019 gab es den richtigen Knall für mich auf meiner Seite, den ganz großen Zusammenbruch. Und da wusste ich, dass alles, was vorher war, eigentlich mehr ein Schnupfen war und ich jetzt auf einmal eine Lungenentzündung hatte. Also es wurde wirklich richtig ernst. Auslöser, und das ist mir ganz wichtig zu sagen, wirklich nur der Auslöser und nicht die Ursache war das jährliche Mitarbeitergespräch mit meinem Vorgesetzten, wo nochmal ganz deutlich wurde, dass wir nicht zusammenkommen und ich wusste, ich muss da weg und wusste aber nicht, wohin. Und dann bin ich diesmal in die akutpsychosomatische Klinik oder in eine akutpsychosomatische Klinik gegangen und bin da auf ja, tolle Menschen getroffen, auch auf tolle Therapeuten und tolle Ärzte, die mir nochmal einiges an Erkenntnis mitgegeben haben, die dann die Verdachtsdiagnose bipolare Störung auch gestellt haben, die dann ein paar Monate später in der Tagesklinik, in der ich dann war, auch ja, bestätigt wurde. Genau. Also das war so der Weg in die Krankheit hinein oder bis
Ja.
zur Diagnose.
Okay. Und du hast ja auch schon gesagt, du arbeitest ja mittlerweile auch als Achtsamkeitstrainerin und Qigong-Lehrerin. Und das heißt, das hat dir dann auf dem Weg wahrscheinlich auch, ist dir begegnet und hast du gemerkt, dass dir das hilft und dass du es vielleicht auch an andere dann weitergeben möchtest.
Also das ist das Qigong oder Qigong, wie die Chinesen sagen würden. Das ist so, ja, meine Wunderwaffe klingt so negativ. Über Waffen wollen wir lieber nicht sprechen in der heutigen Welt. Qigong hat mir wirklich sehr geholfen an ganz verschiedenen Stellen. Und das erste Mal mit Qigong bin ich vor 15 Jahren in Kontakt gekommen. Da war ich noch angestellt und hatte eine tolle Trainerin in dem Gesundheitszentrum meines Arbeitgebers und hatte viel mit Kopfschmerzen, mit verspannten Schultern, mit Nackenschmerzen zu tun und bin da zum Gesundheitszentrum, habe die Trainerin gefragt, Tina, hast du nicht mal was gegen meine Kopfschmerzen und gegen meine Verspannung? Und dann hat sie mir Übungen mitgegeben und die haben wirklich gut geholfen. Und ich habe gesagt, Mensch, hast du noch mehr? Ja, ich habe auch noch mehr davon auf Lager und die waren auch wieder richtig gut. Und sie kannte mich sehr gut und wusste, dass ich ja, so bodenständig bin und dass alles, was vielleicht asiatisch ist, sich so als esoterisch auffassen könnte. Und deswegen hat sie mir jetzt ganz am Schluss verraten, dass das ganze Qigong-Übungen waren.
Okay.
Und nachdem ich das auf der körperlichen Ebene wirklich spüren durfte, wie gut es mir getan hat, war ich natürlich auch bereit, das mich dem Ganzen noch mehr zu nähern. Und so bin ich tatsächlich zum Qigong gekommen. Ja, ich habe immer noch mal Nackenverspannung, aber ich muss ehrlich sagen, die Kopfschmerzen, die ich damals ganz oft hatte, die sind, damit habe ich seitdem wesentlich, wesentlich weniger Probleme. Also das hilft und es ist gut, um Geist und Seele zu beruhigen, aber es hat tatsächlich auch einen stärkenden Effekt auf die Muskulatur, auf die Sehnen, auf den Körper. Das ist ganz spannend. Und das ist eben nicht nur den Effekt auf den Körper, den ich als erstes kennenlernen durfte, hat, sondern auch auf den Geist, habe ich dann festgestellt. Die Qigong-Stunden fanden immer donnerstags zwischen 6 und 7 statt. Ich war immer jemand, der später ins Büro kam, auch aufgrund meiner psychischen Herausforderungen. Also so dieses Morgentief, was so klassisch ist, das kenne ich auch, morgens nicht aus dem Bett zu kommen. Und deswegen war ich abends immer länger da und war um 6 immer noch voll in der Arbeit. Und wenn ich dann bei bestimmten Dingen festgesteckt habe und nicht weiterkam und ich bin dann zum Qigong gegangen, dann war total spannend, dass hinterher sich der Knoten gelöst hatte und ich einen Brief, an dem ich, ja, vielleicht schon, oder eine E-Mail schreibt man ja heute, an der ich schon Stunden gesessen habe, auf einmal in einer Viertelstunde fertig geschrieben war. Also das fand ich, die Klarheit, die damit zum Ausdruck kam, das fand ich immer wieder beeindruckend, wie sehr mir das tatsächlich geholfen hat.
Okay, und beim Qigong geht es ja auch um die Verbindung von den Körperübungen mit dem Atem und dem Geist, oder?
Genau. Also Qigong ist wirklich auch, heißt übersetzt aus dem Chinesischen, mit dem Atem üben oder mit der Energie üben, mit dem Qi üben. Qi kennt der ein oder andere vielleicht auch aus Reiki. Da ist es auch drin. Da ist es das japanische Qi mit Ki, im Chinesischen mit Kui oder Aikido. Also es wird in verschiedenen Bereichen oder in verschiedenen Worten findet es sich wieder. Und Gong oder Gong heißt üben mit. Also es geht darum, mit der Lebensenergie zu üben und es gibt stille Übungen, indem wir im Außen ganz ruhig und unbewegt sind, aber wo wir uns auf den Atem fokussieren und den Atem fließen lassen.
Wie eine Meditation
Wie
eigentlich?
eine Meditation, genau wie eine Atemübung, ähnlich wie eine Pranayama, ja, ein bisschen anders noch, wie eine Pranayama-Übung aus dem Yoga, ein bisschen anders, aber so eine Atemmeditation. Und dann gibt es die Übung, wo wir im Innen eher still sind und uns auf die Bewegungen im Außen fokussieren, die sehr sanft und fließend sind und die sich auch mehrfach wiederholen. Mir wird auch oft die Frage gestellt, was der Unterschied zwischen Tai Chi, Schattenboxen, was mehr Leute noch kennen als Qigong und Qigong. Dann sage ich immer, Qigong ist der Standardtanz, das heißt, dieselben Bewegungen werden öfter wiederholt und Tai Chi ist das Ballett, wo es eine lange Abfolge von Übungen gibt, die man quasi nur einmal oder wenige Male auch wiederholt.
Ja, cool. Und das gibst du mittlerweile auch weiter an andere Leute, oder?
Genau. Das ist ganz spannend, auch wie ich dazu gekommen bin. Das geht nämlich tatsächlich auf meine erste psychosomatische Reha zurück, die ich vorhin schon erwähnt habe, 2013, 2014. Da war ein ganz toller Chefarzt und der hat zu mir gesagt, Jana, Frau Stark, Sie müssen nicht immer nur nach oben gucken und sich nach oben ausrichten, sondern auch mal nach unten. Und ich hätte nie gedacht, dass ich Qigong unterrichten kann, weil ich eben Tina da als Beispiel vor Augen hatte. Ich dachte, das kann ich im Leben nicht. Aber in der Reha gab es auch Qigong und das war nicht wirklich gut. Und da habe ich gedacht, naja, also das kriege ich auch hin oder sogar noch besser. Und habe mir tatsächlich dann in dem Ort, in der die Reha stattgefunden hat, in Bad Griesbach, habe ich die Qigong-Ausbildung gemacht, weil es hing zufällig ein Zettel in der Klinik, wer hat Interesse an einer Qigong-Ausbildung? Und unmittelbar nach der Reha habe ich dann da mit der Ausbildung angefangen und die 2016 auch schon abgeschlossen. Also da bin ich schon länger unterwegs. Und ja, das Qigong begleitet mich seitdem mal mehr, mal weniger intensiv und ich gebe es auch gerne weiter. Und ich bin ja auch Coach und auch da kann man verschiedene Qigong-Übungen gut einsetzen. Und ich bin auch als Speakerin auf der Bühne unterwegs, um über das Thema Neurodiversität und mentale Gesundheit zu sprechen. Und auch da bietet es sich immer wieder mal an, eine Qigong-Übung mit einzubauen. Man muss das Ganze ja gar nicht so benennen.
Okay, das heißt, das machst du eher so fließend, wie du sagst, in die Vorträge oder die Coaching-Einheiten, die du gibst. Ja. Ja, du
Ja, bei
hast
den
jetzt hier.
Coaching-Einheiten spricht.
Ja, bei der Coaching-Einheit, genau, da wollte ich jetzt drauf rein. Da wollte ich dann
Also
Coaching fragen.
da sprechen wir dann auch schon mal drüber, dass ich das sage, wenn Leute eben, wenn ich merke, dass es den Leuten gut tut, damit sie eben nicht nur im Coaching sich mit dem Thema Qigong und Achtsamkeit auseinandersetzen, sondern auch außerhalb. Weil das finde ich das Tolle. Coaching oder auch, ich habe viele Jahre Therapie, Psychotherapie hinter mir, was sehr hilfreich war. Aber das mache ich ja maximal ein, zweimal die Woche. Eigentlich eher alle 2 bis 4 bis 6 bis 8 Wochen. Und das Qigong ist für mich so eine tolle, ja, Hilfe zur Selbsthilfe. Das kann ich jeden Tag machen und ich muss es auch nicht stundenlang machen. Manchmal reicht es, wenn ich einfach 5 Minuten eine kleine Übung mache, um wieder runterzukommen. Und ich habe eine Lieblingsübung, die heißt die 3 Schätze heben. Die hat mich schon oft gerettet. Da geht es darum, Dinge loszulassen, sich den Raum und die Zeit zu nehmen, die wir brauchen, und den Blick zu öffnen für das, was in dem Moment schön und möglich ist. Also ganz in der Achtsamkeit hier in diesem Moment. Und die Übung hilft mir tatsächlich auch oft oder hat mir schon oft geholfen, Wut loszulassen. Ich war in meinem Leben ganz oft wütend und über die Achtsamkeit habe ich meine Wut loslassen können. Es gibt immer noch Situationen, in denen ich wütend werde. Und wenn ich mir dann aber 5 oder 10 Minuten nehmen kann und meine Qigong-Übung mache, die oder es gibt auch noch 2, 3 andere, die an der Stelle wirklich gut funktionieren, dann komme ich auch ganz gut wieder runter und kann auch wieder klar denken, was man in der Wut tatsächlich nicht kann.
Ja, das dann so ein bisschen los zu lassen, auch und
Genau.
von einer anderen Perspektive zu gucken, wo es ja in der Achtsamkeit darum geht.
Genau. Und sich wirklich auf das fokussieren, was gerade ist, weil oft entsteht eine Wut ja auch aus Annahmen und bei mir auch oft verbunden mit Angst. Also wenn ich ärgerlich bin und gleichzeitig Angst habe, ich hatte ja gerade so eine Situation mit meinem Hund. Ella musste unbedingt mal wieder ins Wasser springen und Enten jagen. Und dann war ich natürlich ärgerlich, dass sie nicht auf mich hört. Aber wütend bin ich geworden oder der Ausdruck war die Wut, weil ich Angst um sie hatte, weil ich Angst hatte, dass sie aus dem Bach nicht wieder rauskommt, weil im Moment ist es kalt, da schwimmt sich's nicht so gut und der Bach führt auch gerade viel Wasser. Und in anderen Situationen war es die Angst um meinen Arbeitsplatz, die im Nachhinein, wenn man von hinten drauf guckt, gar nicht berechtigt war. Aber in der Situation, in einer Phase, in der ich depressiv bin, sind die Gedanken auch verzerrt. Man nimmt die Wirklichkeit nicht unbedingt so wahr, wie sie ist, sondern projiziert seine Ängste darauf oder seine Annahmen, seine Glaubenssätze. Und wenn ich da so richtig in Angst gerate, dann kommt eine Existenzangst hoch und dann werde ich unter Umständen auch wütend. Und das ist mir auch ein Anliegen, das immer mal wieder ins Gespräch zu bringen, dass nicht nur Niedergeschlagenheit und Antriebslosigkeit Zeichen einer Depression sein können, sondern eben auch Wut. Das ist dann so ähnlich wie bei einem Tiger, den man in die Ecke drängt. Und das weiß jeder, das würde niemand tun, weil irgendwann bleibt dem nichts anderes mehr übrig, als nach vorne zu springen. Und so ähnlich geht mir das manchmal auch. Ich will gar nicht wütend werden, aber ich gerate in dem Augenblick so in Not gefühlt, das Steinzeithirn springt an und dann gibt es eben nur noch die Möglichkeit Flucht oder Angriff oder Freeze, stehen bleiben und erstarren. Und dann ist die Flucht nach vorne manchmal die für mich am besten erscheinende Option.
In dem Moment, ja. Und dann hinterher merkt man auch, vielleicht war es doch nicht so gut. Aber das kann man in dem Moment dann oft nicht so
Nee.
kontrollieren. Das kenne ich auch von mir
Und
selber. Ja.
total. Und es geht mir immer noch so, dass solche Situationen passieren, aber seltener als früher. Also ich war früher wirklich, war so richtig. Ich weiß nicht, ob du noch das HB-Männchen kennst, Mechthild. Du bist ja doch einige Jahre jünger, aber so richtig, ne? Die Boomer-Jahrgänge, wer wird denn gleich in die Luft gehen? Und so war ich unterwegs. Da musste nur jemand mal antippen und schwupp, war Jana auf 180 mindestens. Und wenn das früher in 10 Situationen 8-mal passiert ist, passiert es heute nur noch 2-mal. Und das finde ich ist für mich ein großer Erfolg. Ich arbeite an den 2-mal auch noch, aber ich darf das auch schon feiern. Und das ist das, was die Achtsamkeit mit mir gemacht hat. Das Qigong, aber ich gehe auch gerne oder ich meditiere auch gerne mal, gehe einmal im Jahr, wenn ich es irgendwie schaffe, in ein Zen-Kloster für eine Auszeit. Und die Achtsamkeit ist für mich wirklich da super hilfreich, weil sie mir auch im Hier und Jetzt den Raum gibt, zwischen Reiz und Reaktion bewusst zu entscheiden, aus dem Automatismus rauszukommen und in die Situation ganz bewusst zu sagen, ist es mir das jetzt wert, meine Wut rauszulassen, was manchmal auch wirklich hilfreich sein kann. Also Wut ist auch kann auch eine kreative und eine sehr wertvolle Energie sein. Oder zu entscheiden, nee, in diesem Augenblick wäre die Wut eher hinderlich, eher zerstörerisch. Deswegen atme ich nochmal ganz bewusst ein und aus und reagiere dann mit klarem Verstand und sanfter und diplomatischer, was auch hilfreich sein kann.
Ja, auch wirklich nochmal spannende Punkte, auch die man vielleicht auch dann als hörende Person mitnehmen kann für sich selber. Ja, genau. Du hattest ja vom Coaching erzählt. Da unterstützt du dann auch Menschen, die ähnliche Erfahrungen haben wie du oder ganz unterschiedlich?
Unterschiedlich, sag mal, meine, die in Anführungszeichen liebsten Coaches sind mir ungeduldige Schnelldenker und Schnelldenkerinnen, weil ich glaube, da kann ich am besten anknüpfen. Neben der psychischen Herausforderung habe ich noch eine andere Herausforderung durch zu viele Hirnzellen. Das ist mein Eindruck teilweise noch stärker stigmatisiert, über Hoch- oder Höchstbegabung zu reden. Und Höchstbegabung ist eine tolle Ressource, ist auch keine Erkrankung, aber Hoch- und Höchstbegabung kann ein Risikofaktor für die Entwicklung von psychischen Störungen sein, weil die Menschen die Welt anders wahrnehmen, weil sie häufig perfektionistisch veranlagt sind und Perfektionismus ein Risikofaktor für psychische Erkrankungen ist und weil ihr Reizfilter gestört ist, weil ähnlich wie bei ADHS, ganz ähnlich, aber ein bisschen anders, ganz viele Reize auf sie einprasseln. Und so viel immer in ihrem Kopf los ist, dass es ihnen beispielsweise schwerer fällt, als anderen Entscheidungen zu treffen, weil sie viel mehr einbeziehen, weil sie sich auch mehr Sorgen machen, weil sie weiter in die Zukunft blicken, weil sie sehen, wie bestimmte Dinge Auswirkungen haben. Und um nicht über Hoch- oder Höchstbegabung in dem Zusammenhang zu sprechen, habe ich geschaut, was gibt es denn für andere Begriffe, die man nutzen kann? Und Schnelldenken ist, glaube ich, so ein typisches Merkmal von hochbegabten Menschen und Ungeduld auch, weil es, ja, weil sie sind schon oft schneller als die anderen. Und wichtig ist, dass man in die Interaktion kommt, weil gemeinsam kann man wirklich viel erreichen. Und das geht mir auch so. Also ich arbeite gerne im Team, ich denke aber auch gerne. Und ich bin gerne so unterwegs, dass ich vordenke. Und dann dürfen mich andere Leute auch gerne zurückholen und sagen, oh Jana, da bist du jetzt aber auf dem Holzweg gewesen. Da fange ich auch wieder von vorne an. Ich sage immer, ich erstelle gerne für ein Konzept den Rohbau erstmal alleine, weil es da ganz schnell vorangeht. Und wenn es dann aber darum geht, wie wird das Ganze gestaltet, wie wird der Innenausbau gemacht, die Heizung etc., dann brauche ich Unterstützung. Jetzt bin ich aber wieder bei mir angekommen. Also für mich, die Zielgruppe sind ungeduldige Schnelldenkerinnen. Typisches Merkmal ist auch ein sehr stark ausgeprägter Gerechtigkeitssinn oder die Schwierigkeit, mit Autoritäten umzugehen, wenn diese Autoritäten nicht vorleben, sondern ihre Macht aufgrund ihrer Position ausüben. Also wenn jemand nicht charismatisch ist, sondern einfach Macht ausübt. Das sind Dinge, womit die Menschen zu tun haben. Ganz oft ist es auch so, dass das Liebesleben bei hoch- und höchstbegabten Menschen anders aussieht, dass sich da mehr Transmenschen finden, mehr Menschen ja allgemein aus der LGBTIQ Plus Community. Das hat mir zum Beispiel meine Psychotherapeutin mit auf den Weg gegeben, wo ich sehr dankbar bin, dass ich da jemanden habe, die sich in dem Bereich auch auskennt. Und deswegen weiß ich auch, wie wichtig das im Coaching ist, jemanden zu haben, der weiß, worüber man redet und über die Herausforderungen redet, weil die Menschen mit Hochbegabung auch oft eine Herausforderung sind, weil sie sehr gerne hinterfragen, was in manchen Situationen sehr nützlich ist und hilfreich ist, in anderen aber von der Gegenseite als Aggression, als nervig empfunden wird.
Okay, auch ein spannendes Thema. Nochmal ein ganz anderer Aspekt. Auch, ja.
Ich sehe schon, wir reden demnächst nochmal.
Ja, also auf jeden Fall viele spannende Themen schon. Und du hast ja auch gesagt, mit der Mental, dass du auch Speakerin für mentale Gesundheitsthemen bist.
Genau.
Das heißt, das gibst du auch dann auf größeren Bühnen an mehr Menschen
Ja,
weiter.
also das ist der Wunsch. Es dürfen noch mehr Bühnen her. Also wenn jemand Interesse hat, gerne bei Mechthild melden.
Ja, oder direkt bei dir, wenn du
Oder
deine Webseite
direkt bei mir, genau.
gibst es noch nachher.
Kann gleich auch noch dann meine E-Mail-Adresse gerne. Ich weiß nicht, wie du das dann machst, Mechthild, kann ich gerne
In
nennen.
den Shownotes, genau,
Genau,
teilen.
super.
Ja.
Genau, oder gerne bei mir melden. Ja, und das geht auch auf meine erste psychosomatische Reha zurück. Also da
Okay, auch
ist, ne,
lange
ich habe ja
schon.
gesagt, ein
Ja.
Trainingslager fürs wirkliche Leben. Da ist echt viel passiert und ich bin aus der Reha rausgekommen und hatte den Gedanken, ich möchte reich werden, reich an menschlichen Begegnungen, so wie mit dir heute. Und ich möchte gerne dazu beitragen, dass psychische Erkrankungen beziehungsweise davon betroffene Menschen in die Mitte der Gesellschaft rücken, insbesondere in die Arbeitswelt, und dass wir da Verständnis entwickeln. Und zwar sowohl im Umfeld, aber auch bei den betroffenen Menschen selbst. Zu der Zeit wusste ich noch nicht, was auf mich wartet, dass 2019 dann nochmal ganz andere Aspekte dazukommen. Aber seit 2019 kann ich das eben umsetzen. Und ich will nicht berühmt werden. Ich will nur reich an menschlichen Begegnungen werden. Aber ich glaube, dass ich möchte möglichst viele Menschen erreichen. Und das kann ich natürlich besser über die Bühne als in einem 1-zu-1-Coaching oder in kleinen Workshops, die ich auch sehr gerne mache. Aber deswegen gerne auch auf die Bühne und auch gerne mit vielen, vielen Leuten.
Ah ja, spannend. Genau, das war auf jeden Fall ja schon viel, was du so machst und worüber wir auch schon in den Vorgesprächen gesprochen haben, ist, dass da natürlich so auch deine eigenen Bedürfnisse über wichtig sind, um darauf zu achten. Und da hast du sicher auch in den letzten Jahren neue Wege für dich gefunden, wie das bei dir geht und für dich möglich ist.
Ja, das ist noch nicht, immer noch nicht perfekt. Das gelingt mir nicht immer gut, für mich zu sorgen. Also ich bin jetzt im Sommer wieder in eine depressive Phase gerutscht. Wichtig ist mir aber immer dann auch im Rückblick nochmal zu schauen, woran hat es denn gelegen? Da sind einfach viele Dinge unglücklich zusammengekommen. Und heute weiß ich, wie ich es beim nächsten Mal besser vermeiden kann. Aber ich habe ganz viele Dinge. Und das Wichtigste hier ist auch, finde ich, ist erstmal zu sagen, ja, Selbstfürsorge ist wichtig und Selbstfürsorge ist nicht egoistisch. Und da habe ich mir zwei Bilder. Zum einen die Sicherheitsansagen im Flieger, das kennt wahrscheinlich der meiste schon. Da heißt es ja auch, setzen Sie zuerst sich selbst die Sauerstoffmaske auf, bevor Sie hilfsbedürftigen Mitreisenden helfen, weil es einfach wichtig ist. Das Leben ist kein Sprint, sondern Marathon. Das heißt, wir müssen gut auf uns selber achten und es nützt auch niemandem, wenn wir irgendwann zusammenbrechen, dann können wir dem Umfeld gar nicht mehr helfen. Also Selbstfürsorge ist wichtig und das Zweite ist die Nächstenliebe. Ich bin mit dem Wort Nächstenliebe aufgewachsen. Das hat mir den Eindruck vermittelt, ich muss mich immer um meinen Nächsten kümmern. Aber wenn man in die Bibel guckt, steht da nicht Nächstenliebe, sondern da steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das habe ich für mich festgestellt. Ich habe erst mit 53 das erste Mal wirklich zu mir nicht nur sagen können, sondern das auch fühlen können, ich bin gut so, wie ich bin. Und da habe ich festgestellt, oh, auf einmal klappt es auch mit dem Umfeld besser, weil vorher, je dichter Menschen an mich herankamen, desto schwieriger wurde es, weil liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ich mich selbst liebe, fällt es mir auch schwerer, die anderen zu lieben. Und ich habe, ja, was die Selbstfürsorge angeht, habe ich auch ein paar gute Tipps aus den Kliniken mitbekommen. Gerade bei der bipolaren Störung. Die manischen Phasen kann ich sehr, sehr gut im Zaum halten, indem ich einfach, wenn ich merke, es geht in die Richtung Manie, Hypomanie, für ausreichend Ruhe und Schlaf sorge. Reizreduktion ist das Stichwort an der Stelle. Und damit funktioniert das wirklich gut. Bei den Depressionen ist es schwieriger. Da ist es wichtig, dass ich wirklich rechtzeitig merke, in welche Richtung das Ganze geht. Da hatte ich gestern zum Beispiel wieder so eine Phase, wo ich gedacht habe, wie ist es denn gerade? Und habe dann gedacht, nee, du musst jetzt noch mal in den Garten raus, du musst noch mal an die frische Luft. Und das habe ich geschafft. Das habe ich geschafft und danach ging es mir besser. Wenn ich erst ganz, ganz tief drin stecke, was Gott sei Dank sehr selten passiert, dann braucht es tatsächlich Unterstützung von außen. Ansonsten ist für mich Bewegung an der frischen Luft super, super hilfreich, um auch aus dem Tief wieder rauszukommen. Auch die Sonne, die UV-Strahlung. Im Winter kann so eine Tageslichtlampe im Büro schon sehr helfen. Der Hund macht abgesehen davon, wenn er in den Bach geht und Ärger macht, macht sehr viel Spaß. Und das Qigong hilft mir auch und das Meditieren nach wie vor. Das aber auch da wieder mehr, um zur Ruhe zu kommen, um in die Klarheit zu kommen. Wenn es so grau ist, dann ist achtsames Arbeiten eher das, was angesagt ist oder wenn es zu so wild ist. Und das ist tatsächlich ein Tipp, den ich vom japanischen Zen-Meister im Kloster, im Zen-Kloster in Eisenbuch mitbekommen habe. Da war ich und mir ging es nicht gut und es war so viel los und ja, ich konnte einfach nicht sitzen. Gibt so Phasen. Und dann sagte ich, Jana, achtsames Arbeiten im Hier und Jetzt sein. Nicht langsam. Achtsam heißt nicht immer langsam, aber im Hier und Jetzt sein. Nicht mit den Gedanken irgendwo hin, sondern auf die Arbeit fokussieren, kann genauso gut sein wie in Stille sitzen. Und das finde ich wichtig. Was achtsam ist, kann ganz unterschiedlich sein. Für den einen ist es das Kochen, was für mich eher Stress ist. Für mich ist es die Bewegung. Kann auch Angeln sein für den einen oder anderen, auch wenn das jetzt nicht meine Lieblingsbeschäftigung ist. Achtsam im Hier und Jetzt bei der Sache sein.
Ja, das klingt auf jeden Fall gut und ist ja auch in vielen Traditionen, wenn man so in so einem Retreat ist, auch ein Teil der Arbeit, dass man, als der Teil des Retreats, dass man mitarbeitet, einerseits als natürlich Dienst für den Ort, aber auch, um auch eben in dieser Achtsamkeit dann diese Arbeit zu verrichten und meist ja auch in Stille dann
Genau.
etwas zu tun, was man sonst vielleicht immer nur mit Podcast oder im Gespräch mit anderen Leuten macht, oder Musik hören. Und dann mal in der Stille sein und die Tätigkeit ausführen.
Da gibt es auch noch einen, habe ich auch im Kloster Eisenbuch, deswegen passt es an die Stelle vielleicht auch noch ganz gut hin. Thich Nhat Hanh kennt wahrscheinlich der ein oder andere auch aus Plum Village. Und achtsam heißt eben auch, dass zu genießen, was man gerade tut. Meine Lieblingsbeschäftigung im Kloster ist tatsächlich Unkraut zupfen. Und eben nicht nur an der Oberfläche, sondern das so zu machen, dass auch die Wurzeln mit rauskommen. Und Thich Nhat Hanh hat da ein schönes Bild zum Geschirrspülen, was ja auch, was wir da auch machen. Also es ist Teil auch der achtsamen Arbeit. Und er gibt da das Bild mit auf den Weg, sich einfach vorzustellen, dass man in dem Augenblick den kleinen Buddha badet. Und das finde ich ist ein schönes Bild. Nicht in der Tätigkeit, in der wir sind, schon daran zu denken, was wir hinterher machen, sondern sich auf die Tätigkeit zu fokussieren und das wirklich zu genießen, um wahrzunehmen, was da gerade passiert. Wenn ich meine Hände in das Wasser eintauche, wenn ich den Schwamm in die Hand nehme, wenn ich mit dem Schwamm über den Teller gehe oder auch wenn ich hinterher abtrockne, wie fühlt sich das Ganze an? Und ganz in der Bewegung zu sein, ganz in der Tätigkeit zu sein.
Ja, auch ein guter Achtsamkeitsübung für auch für den Alltag.
Genau.
Ja.
Informell.
Genau. Ja, danke für deinen ganzen Input und du hast ja eigentlich auch meine letzte Frage mit der deiner eigenen Selbstfürsorge schon beantwortet, was gut ist, weil dann muss ich das nicht nochmal fragen. Aber ich wollte noch fragen, ob du sonst noch irgendwas hast, was ich jetzt bis jetzt noch nicht gefragt habe, was du gerne noch teilen möchtest.
Ich glaube, für das Gespräch heute passt das schon ganz gut für alle vielleicht, die selber mit psychischen Herausforderungen zu kämpfen haben. Nicht aufgeben, irgendwo kommt immer ein Lichtlein wieder her. Und falls notwendig, sucht euch auf jeden Fall Hilfe. Es gibt ganz viele Unterstützungsmöglichkeiten, angefangen bei Selbsthilfegruppen, wo man sich einfach unter Gleichgesinnten austauschen kann. Natürlich auch Psychotherapeuten, aber es gibt auch Ergotherapeuten. Es gibt viele niedrigschwellige Angebote. Vielleicht können wir da auch noch ein bisschen was in die Shownotes dann auch schreiben.
Ja, können wir auf jeden Fall nochmal die wichtigen Anlaufstellen hinzufügen, da ich das ja auf jeden Fall auch am Anfang der Folge auch nochmal sage und schreibe, dass eben in dieser Folge auch die Themen so besprochen werden, dass die Personen natürlich immer für sich entscheiden können, ob sie das so hören. Aber wenn ihr bis hierhin gekommen seid, dann habt ihr das ja euch angehört. Deswegen da freue ich mich, dass Jana so heute so viel geteilt hat. Und ihr da vielleicht was von mitnehmen könnt. Und auch vielen Dank, Jana, und danke fürs Zuhören und bis bald zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.